Wir befinden uns in einer Zeit des Wandels, der Digitalisierung. Schlagworte sind da Big Data, Smart City, Wirtschaft 4.0. Vergleichbar ist dieser Wandel etwa mit dem von der Landwirtschaft zur Industrialisierung. Ein Quantensprung, aber das bedeutet eigentlich, dass wir... Ja, was bedeutet das eigentlich genau? Erhalten wir durch den Einsatz von mehr Computern ausschließlich Chancen und Verbesserungen oder birgt deren Einsatz auch tatsächlich Risiken? Seit gestern beschäftigt sich die erste digitale Kieler Woche mit diesem Thema und auch wir wollen Ihnen in dieser Zur-Sache-Sendung über diese Chancen und Risiken berichten. Und ich bin Tobias Uhlig und wünsche Ihnen einen schönen und unterhaltsamen Abend. Zu Gast bei mir im Studio ist einmal Kiez-Oberbürgermeister Dr. Ulf Kenfer. Moin.
Moin, guten Abend.
Und dann haben wir noch den Landrat des Kreis Herzogtum Lauensburg, Dr. Christoph Mager bei uns. Hallo.
Guten Abend.
Schön, dass Sie beide da sind. Herr Kenfer, digitale Woche, was erhoffen Sie sich davon?
Wir wollen das Thema Digitalisierung ganz, ganz breit vermitteln. Also nicht wie auf der CeBIT oder irgendwelchen Spezialistenmessen nur die Nerds und die Fachleute ansprechen. Für die ist auch ganz viel dabei. Aber am Ende betrifft Digitalisierung uns alle. Die Frage, wie lernen wir in der Schule? Welche Jobs fallen weg? Welche entstehen neu? Wie kann Verwaltung besser bürgernäher werden? Und das alles ist am Ende, glaube ich, nicht nur irgendetwas, sondern so eine Art Revolution, die unsere Gesellschaft durchmacht. Und zwar über einen sehr, sehr langen Zeitraum und darüber wollen wir gerne reden.
Also das heißt, das Ziel ist wichtig, die Bürger zu informieren, aber wahrscheinlich auch mitzunehmen, oder?
Genau, und einfach auch zu diskutieren. Also zu gucken, was machen wir denn, wenn der Ton im Internet immer rauer wird? Was machen wir, wenn Kinder im Internet alles finden und lernen können, aber vielleicht auch nicht nur schöne Sachen? Was bedeutet es, wenn im Finanzamt vielleicht in einigen Jahren nur noch die Hälfte der Beamten gebraucht werden, weil die Steuererklärungen automatisch geprüft werden? Das sind natürlich auch Sachen, die viele beunruhigen. Und deswegen wollen wir über die Chancen reden, aber auch über Sorgen, Befürchtungen und Gefahren.
Mhm. Wunderbar. Das ist ja natürlich eine tolle Sache, mit so einer digitalen Woche dann das auf jeden Fall hinzubekommen. Herr Mager, wie wird denn das im Herzogtum Lauenburg gemacht, dass den Menschen das Digitale näher gebracht wird?
Naja, wir beschäftigen uns im Schwerpunkt zurzeit mit dem Aufbau der Infrastruktur. Das ist, denke ich, das Thema, was im Kreis Herzogtum Lauenburg an erster Stelle steht. Die Ausgangsvoraussetzungen sind wahrscheinlich mit der Stadt Kiel nicht so ganz zu vergleichen, denn im ländlichen Raum führt die kommunale Selbstverwaltung, wir haben bei uns 127 Gemeinden und 5 Städte und dann noch den Kreis dazu, dass man, sagen wir mal, etwas schwerer eine digitale Agenda setzen kann, als das vielleicht in einer kreisfreien Stadt der Fall ist. Aber ich habe mir das Programm der digitalen Woche in Kiel angeguckt und ich finde, das ist durchaus ein interessanter Ansatz, so ein übergreifendes Motto für die Digitalisierung in allen Bereichen, die das öffentliche Leben, aber auch das private Leben ausmacht, zu finden. Und insofern mal schauen, ob das auch ein Stück weit Vorbild für einen ländlich strukturierten Kreis sein kann.
Schaut man da gerne mal rüber und guckt, Mensch, was haben die schon alles, was fehlt bei uns noch?
Ja, da schaut man nicht nur zur Stadt Kiel, da schaut man auch insgesamt in der Republik, was es sonst so gibt. Und es gibt für die Kommunen durchaus Foren, wo man sich austauscht. Und das machen wir auch. Und wir schauen natürlich auch, wo wir noch was dazulernen können, wo wir auch innerhalb der Verwaltung ganz gut aufgestellt sind, wo wir noch Nachholbedarf haben. Und das ist ja jetzt schon so ein bisschen eine Welle, die auch auf uns zukommt. Und wir müssen halt auch sehen, wie wir die Verwaltung so für den Bürger strukturieren können, dass er seine Anliegen, so er sie auf digitalem Wege an uns herantragen will, eben auch herantragen kann.
In Schleswig-Holstein läuft es noch nicht ganz so digital. Was muss da alles noch gemacht werden und wo soll es vor allen Dingen hingehen? Stichwörter sind da zum Beispiel Behördengänge online abwickeln. Aber was sagt eigentlich die Landesregierung zur Digitalisierung? NDR1-Welle Nordreporter Uwe Nieber hat mit Minister Robert Habeck, in dessen Ressort die Digitalisierung fällt, gesprochen.
Herr Habeck, wie viel Zeit geht noch ins Land, bis alle schnelles Internet haben?
Na, es gibt Richtvorgaben, dass die Glasfasernetzerschließung weit vor 2030 fertig sein soll. Aber wir sind uns einig darüber, dass das eigentlich zu langsam ist. Und parallel dazu suchen wir Wege, das sind vor allem finanzielle Wege, WLAN aufzubauen in Schleswig-Holstein. Das Netz heißt der echte Norden. Und damit beginnen wir jetzt mit den oberen Landesbehörden. Das machen wir noch in diesem Monat klar. Und dann machen wir hoffentlich ein großes Rollout von WLAN-Stellen auch in Schleswig-Holstein.
Es gibt ja das Versprechen, flächendeckend freies WLAN anzubieten. Wann können Sie dieses Versprechen einlösen?
Flächendeckend heißt, dass wir unsererseits ja nur an die Landesinstitutionen rangehen können. Das wollen wir sehr zeitnah umsetzen. Also, dass dann Schulen und Landesbehörden und Finanzämter WLAN erschlossen sind, soll in einem Jahr der Fall sein.
Wie viel Gestaltungsspielraum hat ein Bundesland überhaupt im digitalen Wandel? Erschöpft sich das mit Infrastruktur für öffentliche Gebäude?
Nein, das erschöpft sich dann nicht. Es gibt natürlich den gesamten Bereich von Projektförderung. Das ist letztlich eine Frage des Geldes. Die Ideen sind massenweise vorhanden, von Mobilitäts-Apps über die Frage, ob man elektronische Geräte unternützt, um die Krankenversorgung im ländlichen Raum sicherzustellen, zur digitalen Landwirtschaft, über die Energiewende und die Verzahnung von Produktion und Verbraucher gibt es unendliche Möglichkeiten, nach vorne zu gehen. Vieles wird natürlich im privaten Sektor gemacht. Staatliche Förderungen sind ja letztlich immer denkbar, aber wir sind noch immer ein Land, das Schuldenabbau betreiben muss, und dann stehen wir letztlich in Konkurrenz zu Straßenbau und zu allen anderen Möglichkeiten, wo man Geld ausgeben kann. Also wenn wir Geld von außen akquirieren können, dann ist an Projektfülle kein Mangel.
Inwiefern haben Land und Kommunen ihre Hausaufgaben gemacht? Lassen Sie uns das mal durchdeklinieren an Otto Normalverbraucher. Wann muss ich nicht mehr ins Kreis oder Rathaus, um amtliche Angelegenheiten zu ordnen?
Insgesamt hängt Deutschland im europäischen Vergleich hinterher. Das liegt zum einen an unserem etwas komplizierteren Datenschutzrecht. Ich wohne ja in Flensburg, habe einen halben Blick nach Dänemark. Die haben eine andere Tradition. Da sind die Schulabschlüsse und die Steuererklärungen und die Sozialversicherungen alle in einer Nummer gespeichert. Das heißt, wenn man da sich bei einer Uni anmelden will, dann ist das Zeugnis gleich hinterlegt. Und wenn man BAföG beantragen will, dann wissen die Behörden gleich, wie viel Geld man verdient oder ob man überhaupt Geld verdient. Wir kommen aus einer anderen Datenrechtstradition in Deutschland heraus. Das ist hier nicht so einfach möglich, aus der Erfahrung des totalitären Staates, und dem bin ich auch verpflichtet. Aber andererseits haben wir auch bestimmte technische Schritte einfach unterlassen, weil wir uns nicht rechtzeitig darum gekümmert haben. Wir versuchen das jetzt aufzuholen. In einem Jahr wollen wir zentrale Dienstleistungen des Landes online anbieten. Kindergeldanträge verlängern, Personalausweis verlängern, Geburtsurkunden mit Kindergeld verzahnen, das soll alles in einem Jahr dastehen. Und die Kommunen, bei denen läuft es so, dass wir sehr weite Harmonisierungsschritte anbieten können. Die sind letztlich autonom, sich dem zu stellen oder nicht. Und wenn man einen einheitlichen Datenzugang schafft, dann muss man letztlich auch einheitliche Anträge haben. Ich nehme jetzt mal Hundesteuer. Aber dann müssen natürlich die Hundesteueranträge alle mindestens vergleichbar sein. Und wenn bei den einen die Hundegröße und bei den anderen das Hundegewicht Kriterium ist, dann hat man schon ein Problem. Also die Kommunen können sich auf vieles, was wir für sie anbieten, einlassen, wenn sie es denn wollen.
Okay, da hat Herr Habeck sehr viele Punkte angesprochen, was die Digitalisierung betrifft. Herr Mager, Landrat im Kreis Herzogtum Lauenburg. Herr Habeck hat ja schon gesagt, es geht in den ländlichen Räumen zu langsam. Wie können Sie das unterstützen?
Naja, was die Infrastruktur angeht, ist es sicherlich so, dass das sehr unterschiedlich ist in den ländlichen Räumen. Im Kreis Herzogtum Lauenburg ist es so, dass wir glücklicherweise zwei sehr starke Stadtwerke haben, die inzwischen im gesamten Kreis angeboten haben, bis 2018 den Breitbandausbau so weit voranzutreiben, dass über 90% der Bevölkerung versorgt ist. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Wert. Ich weiß aber auch, dass dieses Engagement der Stadtwerke schon ein Stück weit außerordentlich ist. Und das wird man sicherlich nicht auf alle Kreise runterbrechen können. Ich gehe davon aus, dass es anderswo sicherlich schwieriger ist. Das hängt auch mit der Bereitschaft der Menschen zusammen, sich diesem Thema zu stellen. Denn was im Regelfall gefordert werden, das sind Mindestanschlussgrößen. Also es muss sich schon ein gewisser Prozentsatz der Menschen bereit erklären, so einen Breitbandanschluss dann auch in Anspruch zu nehmen, zu buchen, damit sich das Ganze dann unterm Strich auch rechnen kann. Aber im Kreis Herzogtum Lauenburg kann ich jedenfalls sagen, sind wir ganz froh und glücklich, dass wir da sehr starke Partner haben, die das wirklich vorbildlich angegangen sind.
Und dann geht es dann natürlich Schritt für Schritt, dass dann auch Behörden wahrscheinlich mit angeschlossen werden und entsprechender Software und Schulung dann natürlich auch der Mitarbeiter.
Ja, das geht relativ zügig. Die Städte sind da natürlich leichter zu erschließen als die Gemeinden, und die Behörden sitzen ja in aller Regel in den zentralen Orten. Insofern, das geht zügig, und dann geht es in der Tat darum, die Mitarbeiter und die Systeme entsprechend umzustellen, wobei man da zwei Dinge differenzieren muss. Einmal geht es natürlich darum, und das sprach Robert Habeck ja auch an, wie der Bürger die Verwaltung erreichen kann. In einem zweiten Themenblock geht es aber auch darum, wie die Verwaltung intern aufgestellt ist und Arbeitsprozesse sozusagen neu denken kann.
Herr Kämpfer, Oberbürgermeister hier in Kiel, Sie haben das ja im Prinzip schon alles. Also zumindest die Infrastruktur ist ja schon mal gegeben. Ist das beruhigender für einen?
Es wäre schön, wenn das so wäre. Also das denkt man immer in den großen Städten, da ist überall schon Glasfaser und so weiter mitnichten. Natürlich, die Grundversorgung ist da, aber ich habe ganz häufig als Wirtschaftsdezernent auch mit Firmen zu tun, die sagen, in unserem Gewerbegebiet, da gibt's das noch nicht, wie kriegen wir das hin? Und dann ist die gleiche Frage wie bei Privaten auch, finden sich genug Firmen, die dafür Geld auf den Tisch legen, auch so, dass es sich dann lohnt für die Firmen. Also da haben wir, zu meiner eigenen Überraschung, als ich Oberbürgermeister wurde, auch noch eine ganze Menge zu tun. Aber klar, grundsätzlich ist hier eine gute Infrastruktur und dann muss man was daraus machen. Und das haben wir, glaube ich, noch sehr, sehr viele Ideen und sind letztendlich erst am Anfang, auch die Verwaltung digital zu machen. Und das Erste wird sein, die elektronische Akte einzuführen. Und das wird uns eine ganze Zeit auch erstmal beschäftigen.
Glauben Sie, dass wir diesen Sprung ins digitale Zeitalter ein bisschen verschlafen haben?
Ich glaube, nicht verschlafen. Es ist was Interessantes, dass wir eine starke Gleichzeitigkeit haben. Jeder hat im Privaten ganz viele digitale Dinge, die er nutzt. Wir gucken heute anders Filme, wir machen ganz kommunizieren anders, wir machen Online-Banking und auch bei den Behörden, unsere Mülleimer in der Stadt, die melden selber per Mobilfunk, wann sie voll sind. Und wir haben auch durchaus Bereiche, wo wir sehr weit sind, aber es gibt dann andere Dinge, wo man es gar nicht glaubt, wie viel dann noch dreimal abgeschrieben, umgetragen, eingetragen wird, wo man eigentlich alles digital machen könnte.
Wir brauchen bessere Netze, vor allem auch auf dem Land. Darüber haben wir eben schon gesprochen, aber für moderne Netzleitungen sind gerade die kleinen Dörfer und Gemeinden für private Telekommunikationsunternehmen nicht attraktiv genug. Deshalb helfen sich mehrere Gemeinden auch selbst und das auch im Kreisherzogtum Lauenburg. Dort wurden zum Beispiel in Groß-Grönau zusammen mit dem kommunalen Versorger Vereinigte Stadtwerke Nägel mit Köpfen gemacht. Thorsten Philipp berichtet.
Eine Mail schreiben am PC, für Tim Decho aus Groß-Grönau kein Problem. Download streamen, also live im Internet gucken, eine Katastrophe.
Also wenn man versucht, über die Mediathek irgendwie einen alten Tatort anzugucken und den ganz normal streamen möchte, schafft man teilweise 5 Minuten und dann kommt die Eieruhr.
Der Familienvater hat nur eine 6-Mbit-Leitung von einem privaten Anbieter. Meistens steht aber nur ein Bruchteil zur Verfügung.
Also schönes Beispiel ist, wenn man ein Update fahren wollte und das sind vielleicht in dem Fall dann 7 Gigabyte, irgendwas in der Klasse, dann taucht er schon mal ein Zeitstrahl von 99 Stunden auf. Das ist frustrierend.
So wie ihm geht es ein paar hundert in der Gemeinde Groß-Grönau mit 3.700 Einwohnern. Für private Investoren offenbar zu piefig für große Investitionen in ein neues Netz. Deshalb hat die Gemeinde zusammen mit den Vereinigten Stadtwerken Media, einer Tochter des kommunalen Versorgers, die Sache selbst in die Hand genommen. Glasfaserkabel, das Angebot für die Bürger, keine Anschlusskosten, aber mit mehr als 50 Euro pro Monat für das Komplettpaket ist der Preis nicht aus Pappe. Der zuständige Projektleiter Peter Beckmann wundert sich manchmal, wie gut es lief.
Wir haben Bürger gehabt, die sind zu mir reingekommen, 94 Jahre alt, legt mir ein dickes Paket hin in der Beratungsstelle und ich sage, kann ich Ihnen helfen? Sagt er, ja, ich will alles. Müssen wir doch machen für Groß-Grönau. Fand ich also so beeindruckend, dass der alte Gedanke Groß-Grönau drin ist.
Ein paar hundert Klinken putzte der stellvertretende Bürgermeister mit anderen ehrenamtlichen Helfern. Und manchmal war es auch mühsam.
Es gab also auch viele Bürger, die dann zu mir sagten, nee, also ich lasse mich nicht in noch ein Netz reindrücken und noch ein Angebot. Ich habe meine 16 Mbit oder meine 30 Mbit. Und dann so, wenn ich dann durch die Straßen lief und gesehen habe, wo gebuddelt wurde, dann sah ich dann immer, das ist doch ein Graben. Dann habe ich die angesprochen, ich sage, na, kriegst du Gas? Und dann sagt er, nee, ich nehm's denn doch lieber.
Am Ende konnten sie den Vereinigten Stadtwerken die notwendige Mindestanzahl an Kunden bringen. Bürgermeister Eckhard Graf ist stolz.
Denn wir als Kommunalpolitiker haben das geschafft, was in Berlin und in Kiel immer wieder angekündigt wurde. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und es war auch nur möglich, weil wir ganz viele ehrenamtliche Kräfte gehabt haben, die uns unterstützt haben bei diesem Projekt.
Die Glasfaserkabel sind schon gelegt. Und in ein paar Monaten soll Tim Decho dann auch endlich das Internet nutzen können, so wie andere, die in der Stadt leben.
Man freut sich, dass man eine vernünftige Internetqualität bekommt, so wie man es gern möchte. Ist eine Erwartung, aber die wird sich hoffentlich erfüllen.
Also in Groß-Grönau hat der kommunale Versorger, die Vereinigten Stadtwerke, da ein bisschen die Feder in die Hand genommen. Bei uns ist heute Abend der Landrat des Kreisherzogtums Lauenburg, Christoph Mager. Guten Abend nochmal. Wann hatten Sie zuletzt die Eieruhr bei sich auf dem Bildschirm stehen?
Da muss ich tatsächlich überlegen. Ich habe nämlich keinen Stadtwerkeanschluss und insofern kann das durchaus sein, dass das in letzter Zeit der Fall war. Auch das Gebiet, in dem ich wohne, wird erst im nächsten Jahr vollständig erschlossen sein. Also insofern Das wird mit Sicherheit vor ein, zwei Wochen wahrscheinlich der Fall gewesen sein.
Okay. Ist das denn jetzt ein Einzelbeispiel oder hat das gewissen Vorbildcharakter, was die Stadtwerke da gemacht haben?
Nee, das ist kein Einzelbeispiel. Das ist etwas, was im Kreis Herzogtum Lauenburg zum Regelfall geworden ist. Die Vereinigten Stadtwerke und man muss es im Südkreis noch ergänzen, um die Stadtwerke Geesthacht, haben sehr früh angefangen, sich um dieses Thema Breitbandversorgung zu kümmern und haben da auch von vornherein gesagt, dass sie da keine halben Sachen machen, sondern sie wollen auch gleich die FTTH-Technik anwenden, das heißt Fiberglas bis ins Haus, sodass auch der letzte Meter sozusagen mit am Ende gigabitfähigen Leitungen vorhanden ist und damit dieses ganze Projekt Infrastruktur auch zukunftsfähig ist. Wir können ja davon ausgehen, dass die Breitbandraten immer größer werden müssen. Und insofern muss man ja sicher gehen, dass die Investitionen, die man hier tätigt, sich auch langfristig rechnen und diese Anschlüsse auch langfristig genutzt werden. Da haben die Vereinigten Stadtwerke schon um 2010 angefangen, sich Gedanken zu machen, haben erste Projekte entwickelt und inzwischen haben sie dort eine so große Vorreiterrolle eingenommen, dass fast alle Gemeinden und Städte auf sie bzw. die Stadtwerke Geesthacht zugegangen sind und dieses Angebot angenommen haben. Es gibt sicherlich ein, zwei Gemeinden, in denen die Mindestversorgungsquote nicht zustande gekommen ist, aber ich bin mir relativ sicher, dass in den Gemeinden in naher Zukunft auch nochmal neu nachgedacht wird, ob man dieses Angebot, das wirklich ganz hervorragend ist und auch das Engagement in einem sehr ländlich geprägten Kreis zeigt, dass man da nochmal neu nachdenkt.
Kiez-Oberbürgermeister Ulf Kemper ist auch bei uns. Kemper ist auch bei uns hier im Studio. Können Sie davon noch was lernen, was schon im Kreis Herzogtum Lauenburg umgesetzt wird?
Also was es jedenfalls auch in Kiel ist, die Grundversorgung ist gut, aber wenn man dann wirklich sehr, sehr Hochleistungs-Glasfaseranschlüsse haben will, die gibt es eben noch nicht überall und das ist für Wirtschaftsunternehmen teilweise schon ein Problem und da ist es genau die gleiche Geschichte, wie wir eben hören konnten, dann geht man von Tür zu Tür, der eine Unternehmer zum nächsten und fragt, machst du mit? Und dann ist es auch so nicht immer ganz einfach, die Leute zu überzeugen, weil für den einen ist es dringlicher, für den anderen nicht so sehr. Und viele haben dann auch die Vorstellung, dann geht's für 9,99 € irgendwie vonstatten und das ist eben dann teilweise auch unrealistisch. Aber genau diese Initiative, die entwickeln sich auch vielfach und es gibt auch findige Unternehmer, die dann in bestimmten Bereichen, zum Beispiel bei uns im Wissenschaftspark, da haben wir dann schon das Gigabyte-Netz, wo man eben wirklich dann mit 1000 MB surfen kann und das braucht man für viele berufliche Anwendungen, wenn ich an Architekten denke, die ihre Daten hochladen wollen oder so. Oder eben große Update-Pakete runterzuladen, dann will man da nicht eine halbe Stunde vorm Computer sitzen, sondern dann soll das in ein paar Sekunden dann auch erledigt sein.
Wir werden da ungeduldiger, was das Ganze anbelangt.
Ganz bestimmt, ja. Und ich kann ja nicht jedes Jahr eine digitale Woche jetzt veranstalten und selber irgendwie in der Steinzeit sein. Deswegen haben wir da natürlich auch einen Ehrgeiz, nicht irgendwo im Mittelfeld zu sein, sondern am Ende irgendwo vorneweg.
Ja, und wird das auch in der digitalen Woche ein bisschen thematisiert bei Ihnen?
Ja, alle Aspekte. Also unsere Stadtwerke machen Sachen, es gibt von der kommunalen Ebene, also wir haben auf Einladung der kommunalen Landesverbände Sachen, wo genau über sowas dann auch gesprochen wird. Aber eben auch über E-Sport, über Gaming oder über die Frage, wir hatten heute in der Kirche was. Also da wurde dann das hohe Lied der Liebe verbunden mit dem Digital und dann wird auch dieser Aspekt dann erörtert.
Okay, wo kann man das denn alles nochmal nachlesen, was Sie da Schönes machen?
Wir haben Programmhefte, ganz viele, aber noch viel ausführlicher steht alles drin unter der Adresse digitalewochekiel.de.
In Kiel findet die digitale Woche statt. Oberbürgermeister Ulf Kemper ist bei mir im Studio. Inwieweit versuchen Sie da, die Leute auch zu überzeugen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
Das versuchen wir dadurch, dass wir eben nicht einfach nur Spezialistenvorträge machen, die vielleicht 100 Leute in Deutschland verstehen, sondern wirklich ganz praktische Dinge machen. Das machen wir für Schülerinnen und Schüler, das machen wir für jedermann. Das fängt an bei der Führung durchs digitale Fernsehstudio beim NDR bis hin zu anderen Dingen, wo man einfach Sachen ausprobieren kann. Zum Beispiel nächsten Samstag, ganzer Tag in der Sparkassenarena gibt es eine Art Messe. Da geht es auch ganz viel um Gesundheit und Digitalisierung, aber auch ganz viele andere Dinge, wo man einfach hingehen kann. Man kann schlendern, sich treiben lassen und viele Dinge angucken, ausprobieren, mitmachen. Damit wollen wir eben wirklich alle einladen, sich damit auseinanderzusetzen. Denn am Ende kommt man nicht dran vorbei. Meine eigenen Eltern, die sind jetzt auch schon etwas angejahrt. Mein Vater ist 85, der macht seit vielen Jahren Online-Banking. Es ist ja nicht so, dass es alles jetzt gerade erst anfängt, sondern das hat ja nun mit Internet und E-Mail vor über 20 Jahren angefangen. Und viele sind ja schon geübt. Und es geht eigentlich immer jetzt um den nächsten Schritt. Aber ich glaube, was wir die nächsten Jahre erleben werden, ist eben nochmal eine ganze breite Welle von Veränderungen in ganz vielen Lebensbereichen. Und da wollen wir den Menschen ja ein bisschen die Angst nehmen. Und das kann man am besten, indem man informiert und den Leuten das eigene Erleben und Ausprobieren ermöglicht.
Christoph Mager ist Landrat im Kreisherzogtum Lauenburg. Werden Ihnen gegenüber Bedenken geäußert, was die Digitalisierung anbelangt?
Naja, nicht direkt. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass es durchaus Ängste gibt. Und wenn man ehrlich ist, dann muss man sich ja nur auf die Bundestagswahl in der nächsten Woche so ein bisschen fokussieren. Da stand ja allerlei in den Medien, was die Sicherheit der Systeme angeht, was insbesondere PC-Wahl angeht, das Programm, mit dem Daten dort auch übermittelt werden. Also insofern kann ich das ja auch ein Stück weit nachvollziehen, dass man sich mit diesem Thema Digitalisierung auch manchmal etwas schwer tut und dort auch gewisse Ängste hat, zumal die Digitalisierung ja auch dazu führt, dass unser Lebensalltag eher noch schneller wird und nicht gerade zur Entschleunigung beitragen wird. Und da die Lebenswelt insgesamt ja zunehmend komplexer geworden ist in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, dann kann ich mir auch deshalb vorstellen, dass es da gewisse Vorbehalte gibt.
Telefon und schnelle Internetleitungen sind wichtig im Zuge der Digitalisierung. Aber auch in Unternehmen müssen sich Dinge ändern, um Schritt zu halten und konkurrenzfähig zu bleiben. NDR1-Welle Nord-Reporter Kevin Bieler hat sich erklären lassen, welche das sind.
Die Digitalisierung wird die Gesellschaft von Grund auf umwälzen. Wir werden Branchen sehen, die schnell verschwinden, neue, die kommen, und wir werden alle in dieser Hinsicht flexibler werden reagieren müssen.
So schätzt Uli Wachholz, Präsident der Vereinigung der Unternehmensverbände Nord, die digitale Zukunft ein. An der Umfrage beteiligten sich 250 Unternehmen im Land. 56% gaben an, entweder schlecht oder nicht so gut auf die Digitalisierung vorbereitet zu sein. Gründe sind laut Wachholz unter anderem:
Vielfach fehlende Mitarbeiter, die das Know-how haben, um das umzusetzen. Manchmal auch die Finanzierungsmöglichkeiten.
Für 61% der Unternehmen, so das Ergebnis der Umfrage, ist gerade dieses fehlende Know-how die Achillesferse beim Thema Digitalisierung. Deshalb müsse schon frühzeitig in der Schule bei dem Thema IT und Digitalisierung angesetzt werden, fordern die Unternehmer. Um die Finanzierungsmöglichkeiten zu verbessern, greift seit 3 Jahren die Investitionsbank Schleswig-Holstein den Unternehmen unter die Arme. Mit 7 Millionen Euro will sie noch bis 2020 beispielsweise Weiterbildungsprojekte für Mitarbeiter fördern. Von den 7 Millionen Euro sind rund 5 Millionen noch im Topf, sagt Bankvorstand Erk Westermann-Lammers. Doch neben personellen und finanziellen Problemen beobachtet Wachholz auch in Schleswig-Holstein die üblichen strukturellen Probleme.
Wir können ja bei vielen Unternehmen im ländlichen Raum feststellen, dass sie gar keinen Anschluss, keine Leitung bekommen. Und das gilt in Schleswig-Holstein sogar für Telefonanschlüsse, auf die man sehr lange warten muss, teilweise ein halbes Jahr. Das kann nicht sein. Gerade mit Glasfaser haben wir ja die Chance, auch ländliche Räume konkurrenzfähig zu machen.
Zwar sei Schleswig-Holstein in der digitalen Entwicklung gut dabei, so Wachholz, aber weil Deutschland im weltweiten Vergleich Nachholbedarf habe, legen auch Unternehmen zwischen Nord- und Ostsee im internationalen Wettbewerb zurück. Deshalb bestehe noch weiterer Investitionsbedarf. Frage an Ulf Kemper, Oberbürgermeister in Kiel. Sind da die Unternehmen nicht auch irgendwie ein bisschen selber in der Verantwortung?
Das sind sie, aber viele sind manchmal jedenfalls noch ein bisschen wie der Ochs vom Berg. Also ich erlebe da ganz unterschiedliche Sachen, wenn ich Unternehmen besuche. Einige sind total fit, sind ganz vorne dabei, kümmern sich um Werkstudenten und damit sie auch die Fachkräfte kriegen, und andere haben ziemlich Bammel, ob da nicht ihr ganzes Geschäftsmodell so ein bisschen irgendwann vorbei ist. Das ist ja unterschiedlich, das Vorwissen ist unterschiedlich, und deswegen versuchen wir mit unseren Institutionen in Zusammenarbeit mit den Unternehmensverbänden, unserer Wirtschaftsförderung, auch zum Beispiel Fachkonferenzen zur Industrie 4.0 zu machen. Und insgesamt, da haben wir ganz gute Startvoraussetzungen durch die drei Hochschulen, durch Informatikstudiengänge, hier Fachkräfte auch auszubilden. in der Stadt zu halten. Und da sind wir sicherlich ein bisschen ganz besser davor als der mancher ländliche Raum. Aber es ist auch kein Selbstgänger. Viele wollen dann erstmal irgendwo hinweg und wir müssen ihnen hier tolle Arbeitsplätze bieten und auch Lebensqualität, unbezahlbaren Wohnraum und alles zusammen führt dann hoffentlich dazu, dass wir hier ein Image auch für IT-Spezialisten haben, die sagen, das ist eine interessante Stadt, da will ich arbeiten und dann haben auch die Mittelständler genug Fachkräfte.
Christoph Mager ist der Landrat im Landkreis Lauenburg, Herzogtum Lauenburg. Sind Sie da neidisch drauf oder stellen Sie das selber fest, dass zum Beispiel junge Menschen dann doch eher in die Stadt wandern, um sich dort besser ausbilden zu lassen?
Das ist wahrscheinlich so, dass junge Menschen eher in die Stadt gehen, um sich ausbilden zu lassen. Das hängt auch damit zusammen, dass im ländlichen Raum Ausbildungsplätze natürlich dann doch relativ stark auf das Handwerk fokussiert sind. Aber letztlich ist die Herausforderung die gleiche. Wir werden auch im ländlichen Raum Unternehmen haben oder wir haben Unternehmen, die da ausgesprochen gut aufgestellt sind, die da auch Digitalisierung, glaube ich, richtig denken. Tatsächlich geht es ja nicht darum, analoge Prozesse jetzt einfach nur digital zu machen, sondern es geht ja darum, Prozesse auch in ihrem Ablauf und in ihrer Wertigkeit neu zu denken, wo man Dinge, die heute mit relativ viel Aufwand von Mitarbeitern erledigt werden müssen, künftig automatisiert, intelligent automatisiert ablaufen können. Und da wird es Betriebe geben, die ausgesprochen gut aufgestellt sind und da wird es auch Betriebe geben, die da durchaus noch Nachholbedarf haben und da setzen wir, ich glaube, genauso wie das die Stadt Kiel macht, auch mit Wirtschaftsförderungsgesellschaft beispielsweise an, um da ein bisschen Problembewusstsein zu schärfen und die Menschen auch ein Stück weit, die Unternehmer ein Stück weit abzuholen.
Inwieweit kann man denn schon junge Menschen, Kinder und Jugendliche an dieses Thema IT heranführen? Wird das in den Schulen noch weiter schon behandelt?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Man braucht dafür in den Schulen natürlich auch das entsprechende Personal, das in der Lage ist, die Lerninhalte dann auch zu gestalten, auch ein Stück weit zu entwickeln, denn die digitale Entwicklung bringt ja auch immer neue Facetten mit sich. Das heißt, ich kann mich ja nicht auf einen Stand X festhalten lassen, sondern ich muss ja bereit sein, mich dort auch immer selber weiterzubilden. Und vielleicht ist das nochmal eine Überlegung wert, ob man dort auch die Hochschulen nochmal zusätzlich, gerade was die Lehrerausbildung angeht, mit Kapazitäten versieht.
Sie hören NDR1 Welle Nord mit zur Sache hier zum Thema Digitalisierung. Und wir haben über den Ausbau der Netze, vor allem in den ländlichen Regionen gesprochen, wie die Menschen da mitgenommen werden können in dieses neue Zeitalter. Und zu Gast bei mir im Studio ist der Oberbürgermeister von Kiel, Ulf Kämpfer, und auch noch der Landrat des Kreises Herzogtum Lauenburg, Christoph Mager. Schönen guten Abend nochmal. Und ich wollte ganz gerne wissen, welche Chancen bietet eigentlich die Digitalisierung, Herr Kämpfer?
Also ich glaube, es gibt natürlich ganz viele Dinge, die einfach dann leichter und unkomplizierter passieren. Viele Dinge, die man heute manuell machen muss, werden elektronisch laufen. Behördengänge muss ich nicht mehr machen. Ich muss mich nicht in den Bus oder ins Auto setzen, in die Stadt fahren. Ich muss mir keinen Termin besorgen, sondern ich kann das alles elektronisch von zu Hause machen. Und für ländliche Räume oder überhaupt für, sag ich mal, die Informationsbeschaffung, die wir heute schon im Internet haben, das wird sich, glaube ich, auch nochmal verändern. Vor allem aber, was, glaube ich, ganz wichtig ist, wirtschaftliche Chancen. Also wir werden sicherlich keine Autobauregion mehr werden, wie das im Südwesten ist, oder keine Chemieregion um Ludwigshafen. Aber bei der digitalen Frage brauche ich ja nur IT-Spezialisten, ich brauche Computer, ich brauche die Netzwerke und die sind relativ beweglich. Also wenn ich da auch als Region, als Stadt gut bin, dann locke ich diese Menschen und diese Technologien nach Kiel zum Beispiel. Und dann ist es so wie in den letzten 10 Jahren, wo sich die IT-Arbeitsplätze in Kiel von 5.000 auf 10.000 verdoppelt haben. 10.000, das ist mehr als Marine und Werften zusammen in Kiel an Arbeitsplätzen haben, und bei der Kieler Geschichte weiß man ungefähr, was das bedeutet.
Da sieht man ja auf jeden Fall, was für ein Potenzial da auch in dieser Digitalisierung drinsteckt. Und bei uns ist es ja alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Sie haben jetzt schon gehört, wie es tatsächlich laufen kann.
Ja, wir hatten heute eine ganz tolle Tagung. Wir haben eine Partnerstadt Tallinn und Estland ist das absolute Vorreiterland, was Digitalisierung angeht. Ich glaube, man kann sagen weltweit. Ganz kleines Land, 1,5 Millionen. Und die haben vor 20 Jahren einfach angefangen, die rechtlichen, die technischen Voraussetzungen zu schaffen. Und mittlerweile ist das so, dass es, glaube ich, bis auf Scheidung und Heirat und Grundstücksverkauf kann ich alles online erledigen oder beantragen. Selbst die Wahlen, da wäre ich persönlich skeptisch, kann man von zu Hause vom Handy aus machen. Jeder hat dort seine Identitätsnummer, kann sich mit dem Handy oder mit seinem Personalausweis einloggen und der Staat weiß, okay, das ist Bürger XY. Und das Interessante ist, dass es eben wirtschaftlich vorteilhaft, also das, davon profitiert die Wirtschaft enorm. Wir haben ja häufig eher die Befürchtung, welche Arbeitsplätze wegfallen. Dort sind viele geschaffen worden und die haben sehr konsequent auch auf digitale Bildung gesetzt und sind eben auch beim OECD-Ranking, also was PISA angeht, sind die eben auch ganz vorne. Und ich vermute, da gibt es einen Zusammenhang.
Herr Mager, wie sieht das im Kreisherzogtum Lauenburg aus? Es gibt ja, klar, Digitalisierung, aber macht man sich dann auch Gedanken darüber, wie mache ich diese Netze sicher, dass da keine Fremdzugriffe stattfinden?
Naja, die Netze sicher zu machen, ist natürlich etwas, was man weniger mit dem Netz an sich bewerkstelligt, sondern nachher mit der Nutzung der einzelnen Daten. Die müssen sicher übermittelt werden über die Netze. Und das ist natürlich eine Frage, die jeden angeht. Da muss jeder selber, denke ich, auch aufpassend vorsichtig sein und sehen, dass er sich mit Programmen, mit Software ausstattet, die dort entsprechend sicher ist. Wir als Behörde haben natürlich den Anspruch und die Aufgabe, dann Systeme zur Verfügung zu stellen, die der Bürger sicher nutzen kann. Und nicht zuletzt deshalb ist es für uns ja auch wichtig, dass wir eine sichere Authentifizierung der Bürger über die Systeme gewährleisten können. Das ist sicherlich auch etwas, wofür man so ein bisschen Verständnis erwecken muss. Es reicht eben nicht, eine E-Mail zu verschicken an eine Behörde oder an ein Unternehmen oder wo auch immer hin. Denn die E-Mail ist letztlich so sicher wie eine Postkarte. Und eine Postkarte kann ja nicht nur der Briefträger, sondern gegebenenfalls auch die Nachbarn lesen.
Na klar.
Das heißt, ich muss irgendwo ein System haben, das sicherstellt, dass die Daten sicher verschlüsselt sind. Und solche Systeme gibt es, aber es gibt viele verschiedene. Es gibt die E-Mail, es gibt die Verschlüsselung über den Personalausweis. Es soll das Bürgerkonto geben, aber ich glaube, bislang wird es relativ schwach genutzt. Und dafür Verständnis zu wecken, das, denke ich, ist eine ganz wichtige Aufgabe in der nächsten Zeit. Und das wird Voraussetzung sein, um eben sichere Anwendungen nutzen zu können.
Jetzt hatten Sie, Herr Kämpfer, vorhin gerade eben nochmal gesagt, dass es ja viele Arbeitsplätze schafft, aber auf der anderen Seite vernichtet die Digitalisierung ja auch Arbeitsplätze.
Das ist sicher so. Ich vermute mal, das passiert nicht auf einen Schlag, sondern so nach und nach. Aber das ist ja auch nichts völlig Neues gesellschaftlich. Vor 100 Jahren waren es die Pferdewirte und die Kutscher, die dann mit dem aufkommenden Automobil arbeitslos wurden. Dann hatten wir in den 80er Jahren hier in Kiel zum Beispiel ja den riesigen Strukturwandel bei den Werften. Und das hat auch die Stadt damals bis ins Mark getroffen. Mikroelektronik, also die Wirtschaft besteht daraus. Und ich glaube, das Wichtige wird sein, eben rechtzeitig zu gucken, wie können wir das abfedern? Kann man das so nach und nach hinbekommen, dass die Menschen entweder noch bis zur Rente in ihrem Beruf arbeiten können oder man sie umschult oder man eben so rechtzeitig dabei ist, dass man nicht abgehängt wird? Und wenn man das klug macht, dann glaube ich, ist in der Summe am Ende überwiegen die Chancen die Risiken. Aber ich kann jeden verstehen, der sich natürlich fragt, was ist denn mit meinem eigenen Arbeitsplatz? Was nützt es mir, wenn es insgesamt der Wirtschaft nützt, aber mein eigener Arbeitsplatz vielleicht wegfällt? Aber ich glaube, sozusagen so überfallartig kommt es dann eben doch nicht, sodass alle, die auch so schauen und gucken, ist das für mein Feld wirklich eine Gefahr oder kann ich mich nicht selber durch Fortbildung darauf vorbereiten? Dann müssen wir da jedenfalls nicht jetzt wie das Kaninchen auf die Schlange starren,
genau.
Sondern wenn man da aktiv ist und eben auch die Chancen sieht. dann glaube ich, kann man auch einen gewissen vorsichtigen Optimismus insgesamt haben.
Während mittelständische Unternehmen im ländlichen Raum befürchten, von der Digitalisierung abgehängt zu werden, ist in der Landwirtschaft die Digitalisierung bereits angekommen. Vernetzte Systeme und Automation von Arbeitsabläufen waren zum Beispiel ein zentrales Thema auf der Landwirtschaftsmesse Norla. Aber was bedeutet Digitalisierung in der Landwirtschaft genau? NDR1-Welle Nordreporter Jörn Schaar hat sich da einige Beispiele zusammengesammelt.
Die Wirtschaftsberatungsfirma PricewaterhouseCoopers sieht großes Potenzial darin, Arbeitsabläufe in der Landwirtschaft zu automatisieren und zu vernetzen. Damit könne die Landwirtschaft den Bedürfnissen der Verbraucher besser entgegenkommen und ihre Erträge erhöhen. Dabei gehe es zum Beispiel um selbstfahrende Traktoren oder Sensoren, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit und die Pflanzen geben, heißt es in einer Digitalisierungsstudie des Unternehmens. Die Firma Agravis Net Farming aus Hannover vertreibt solche Systeme. Produktmanager Daniel Werner sagt in einem Vortrag auf der Netzkonferenz Republik in Berlin, man könne schon jetzt Landmaschinen auf 2 Zentimeter genau über ein Feld navigieren.
Durch diese Technik ist es nicht nur möglich, halt schön zu fahren, sondern es ist auch möglich, Saatgut 2 Zentimeter genau abzulegen.
Möglich macht das ein 10.000 Euro teures GPS-System, das inzwischen auf fast jedem Ackerschlepper eingesetzt wird. Der Landwirt kann dann über eine Software planen, wo der Ackerschlepper längs fahren soll und wo der Saatgutstreuer mehr oder weniger streuen soll. Diese Daten landen anschließend mittels USB-Stick auf dem Trecker. Damit würden die Mittel effizienter und bodenschonender eingesetzt, so Werner. Gleichzeitig kommen vom Schlepper aber auch Daten zurück.
Also, damit wir das Ganze angereichert haben, einmal mit der Arbeitszeit, die Menge, die tatsächlich vom Düngerstreuer gemessen ausgegeben wurde, ob die sozusagen passt zur berechneten Menge. Und dann können wir auch noch solche Sachen wie Dieselverbrauch vom Traktor und so weiter mit ausgeben und können nachher auch eine Wirtschaftlichkeitsrechnung darüber machen.
Auch im Stall hat die Digitalisierung längst Einzug gehalten. Mit Melkrobotern, automatischen Futtertischen oder mit dem sogenannten MooCall-System. Ein Sensor überwacht dabei die Schwanzbewegungen trächtiger Kühe, die heftiger werden, wenn sich der Geburtstermin nähert. Landwirt Philipp Ellerbruck aus Westerau hat sich 2 dieser Geräte angeschafft, die über das Handynetz funktionieren.
Der Sensor ist halt längere Zeit am Schwanz und der sagt, Mensch, die ersten 3 Stunden, sag ich mal als Beispiel, war so gut wie keine Aktivität und jetzt steigt sie. Und durch dieses mehr mit dem Schwanzwedeln schlägt der dann her an und schreibt mir eine SMS oder über die App kriegt er eine Nachricht, hohe Schwanzaktivität. Und der wiederholt sich dann 1 Stunde später nochmal. Und eigentlich, wenn ich dann die 2. Nachricht kriege, ist eigentlich eine sichere Nummer, dass das Kalb.
Der Landwirt gewinnt damit Sicherheit und Komfort, denn er muss nicht mehr mit einem halben Ohr im Stall sein, um zu hören, ob eine Kuh kalbt. Die Zeit kann er stattdessen mit Feldarbeit verbringen, auch mal abends weggehen oder sich beruhigt ins Bett legen, weil er ja weiß, dass er geweckt wird.
Die App ist halt am schönsten, weil eine SMS und so, da kann ja jeder schreiben. Aber wenn der Signalton kommt, dann weiß man, alles klar, muss ich doch nochmal aufstehen.
Und so kann der Landwirt seine Arbeitszeit sinnvoll und effizient einsetzen oder seine Freizeit besser planen. Aber es hängt eben auch viel von den Betrieben ab. Schon vor mehr als 10 Jahren hat der Deutsche Bauernverband in einer Studie nachgewiesen, dass sich der Ertrag eines Bauernhofes durch eine hohe Investitionsbereitschaft um bis zu 93% steigern ließ.
Christoph Mager ist Landrat im Kreis Herzogtum Lauenburg. Sie lachen, dass es ein MooCall-System gibt, wo trächtige Kühe den Bauern sagen, so jetzt geht's gleich los.
Naja, natürlich lache ich deshalb ein bisschen, weil das nicht unbedingt das ist, was man mit dem klassischen Bild der Landwirtschaft, das man vielleicht mal in der Schule gelernt hat, noch etwas zu tun hat. Mhm. Aber es macht eigentlich deutlich, wie die Digitalisierung tatsächlich in alle Lebensbereiche Einzug hält. Insofern verwundert mich das jetzt nicht. Zumal es eben auch, da sind wir wieder bei Chancen und Risiken, tatsächlich Chancen und Risiken in sich birgt. Man kann es ja durchaus als große Chance sehen, dass zum Beispiel für Ackerbaubetriebe die genaue Dosierung von Düngemitteln dazu führt, dass Überdüngungen weniger werden. Das wäre ein Beitrag beispielsweise für den Gewässerschutz, also etwas durchaus Positives, eine Chance nach vorne. Auf der anderen Seite wird es aber, glaube ich, auch dazu führen, dass, das war ja auch eben gerade Gegenstand des Beitrags, dass Investitionen gefordert werden und da wird sich dann schon so ein bisschen auch die wirtschaftliche Stärke von Betrieben widerspiegeln. Starke Betriebe werden das leisten können, schwächere eher nicht. Also ich glaube nicht, dass es dazu beitragen wird, dass die Stärkung von großen Betrieben oder die Konzentration auf große Betriebe, die ja teilweise auch kritisch in der Gesellschaft gesehen wird, dadurch nun nachlassen wird.
Sie sagten gerade Chancen und Risiken. Ein Risiko wäre ja auch, die Mähdrescher nutzen GPS, wird ja momentan von den Amerikanern kostenfrei und für alle zur Verfügung gestellt. Wir wissen, dass momentan das politisch da ein bisschen schwierig ist, wenn er da auf den Knopf drückt und sagt, so jetzt gibt's kein GPS mehr, was ist dann?
Ja, dafür versuchen die Europäer ja Galileo aufzubauen.
Und die sind auch nicht besonders fix damit.
Ja, das mag alles noch ein bisschen dauern, das ist sicher richtig. Aber dieses Monopol wird damit ja vielleicht absehbar aufgebrochen. Aber das ist natürlich auch ein Risiko. Insofern ist es natürlich immer ganz gut, wenn man sich als, egal ob als Unternehmer, Landwirt oder wie auch immer, sich der alten, in Anführungsstrichen analogen Wege auch noch bewusst ist und die vielleicht auch noch so ungefähr drauf hat.
Okay, Ulf Kämpfer, Oberbürgermeister hier bei uns in Kiel. Welches Interesse haben denn eigentlich Stadtbewohner, dass es die Bauern noch digitaler werden?
Naja, in Schleswig-Holstein ist die Landwirtschaft immer noch ein ganz großer Wirtschaftszweig und auch ein ganz identitätsprägender Zweig. Ich war ja selber Landwirtschaftsstaatssekretär 2 Jahre lang, komme aus Landwirtschaftsfamilien. Und insofern ist das, glaube ich, etwas, was für uns alle interessant ist. Und es ist eine tolle Verbindung, wenn man Startups hat, gar nicht so wenige, die sich mit solchen Themen beschäftigen und eben nicht nur gucken, wie kann ich tolle Spiele erfinden oder wie kann ich irgendetwas Kleines noch effizienter machen, sondern wirklich in Gebiete vorstößt, wo sich noch keiner so richtig Gedanken gemacht hat, was kann Digitalisierung da eigentlich leisten? Und Christoph Marger hat es angesprochen, das kann dann eben durchaus auch dem Umweltschutz dienen und anderen Sachen, wo wir dann alle froh sind, dass wir hier eine zukunftsträchtige Landwirtschaft noch haben. Ich glaube, die Landwirtschaft in Schleswig-Holstein ist immer eine gewesen, die relativ modern orientiert war. Und es ist doch gut, wenn das so bleibt.
Also sollte auf jeden Fall eine Synergie stattfinden zwischen beiden.
Ja, also ganz sicher. Ich glaube, wie gesagt, wenn wir insgesamt uns als Schleswig-Holstein dem Thema offensiv nähern und nicht verdruckst, dann ist das, glaube ich, nicht was zwischen Land und Stadt irgendwie in Konkurrenz ist, sondern da würde ich mir wirklich wünschen, dass nicht nur an den Unis oder in der Stadt das ein Thema ist, sondern dass uns das als Land erfasst. Wir haben ja eben über Estland gesprochen, das ist auch nicht nur auf die Städte begrenzt, sondern das ist auch so ein Mindset, so eine Art Mentalität, die wachsen muss, aber die am Ende dann eine ganze Gesellschaft erfassen muss.
Digitalisierung natürlich auch ein wichtiges Thema in der Landwirtschaft bei uns in Schleswig-Holstein. Hier ist zur Sache. Ja, wir haben über diverse Dinge gesprochen, über die Infrastruktur, die noch erweitert werden muss, über Digitalisierung in der Landwirtschaft, aber auch was das für Chancen und Risiken das Ganze bildet. Und bei mir im Studio ist noch Oberbürgermeister von Kiel, Ulf Kämpfer, und ich wollte gerne von Ihnen wissen, Sie haben ja momentan die digitale Woche noch in Kiel, die noch bis zum 23. September geht. Was soll bei der digitalen Woche rauskommen? Was planen Sie damit, auch zukünftig?
Also ich möchte, dass das Konzept aufgeht, dass wir sowohl die Experten ansprechen, als auch die ganz normalen Kieler und Kieler, aber auch über die Region hinaus. Und natürlich soll nach der ersten die zweite und die dritte kommen. Das Wortspiel, also die Anbindung an die Kieler Woche, ist nicht ganz von ungefähr. Die hat mal ganz klein angefangen mit 20 Segelbooten vor 135 Jahren. Und wenn sich daraus auch was Großes entwickelt, wäre es mir sehr recht. Weil es, glaube ich, für uns als Stadt und ganz, ganz wichtig ist, sich damit zu engagieren und damit auseinanderzusetzen. Und ich bin sehr guten Mutes jetzt, wie es angelaufen ist, die ersten beiden Tage, dass wir das auch hinbekommen.
Mhm. Bei mir auch noch im Studio ist der Landrat des Kreisherzogtums Lauenburg, Christoph Marger, ist noch hier. Wie sieht bei Ihnen Digitalisierung aus? Wie können Sie zukünftig noch ein bisschen mehr unterstützen?
Naja, man muss ja immer differenzieren zwischen dem, was wir in der Verwaltung tun, und da geht es einfach auch darum, dann Prozesse digital zu gestalten und für den Bürger medienbruchfrei Zugänge zur Verwaltung zu schaffen, sodass man das, was im Prinzip selbstverständlich ist, was man sonst mit einem einfachen Behördengang erledigen kann, künftig auch digital macht. Damit soll aber nicht abgeschnitten werden, dass man sich auch Beratung für die Dienstleistungen, die man in Anspruch nehmen möchte, bekommt, wenn man sie denn haben möchte. Spannender wird es dann natürlich nochmal zu gucken, was ist im Bildungsbereich, was ist im unternehmerischen Bereich, was können wir da tun? Und da hatten wir ja im Rahmen der letzten 2 Stunden auch die Initiativen von Wirtschaftsförderungsgesellschaften beispielsweise angesprochen, die sich dort um die Unternehmen kümmern und die Schulträger, Kreis gehört als Träger eines Berufsbildungszentrums auch dazu, ja. Muss ich natürlich Gedanken machen, wie man dort die mediale Ausstattung und die Infrastruktur schaffen kann, um eben die Ausbildung dort optimal zu gestalten. Und wir müssen dann natürlich sehen, dass wir eben das Personal ranbekommen, um die Schülerinnen und Schüler entsprechend auszubilden, entsprechend anzuleiten, aber auch zu sensibilisieren. Das, finde ich, ist der charmante Gedanke dieser digitalen Woche in Kiel, dass man eben Chancen und Risiken, das, worüber wir hier sprechen, der Bevölkerung möglichst breit zugänglich macht und jedem so ein bisschen deutlich macht, mal selbst darüber nachzudenken, wo er sich vielleicht sieht, wo er vielleicht digitale Angebote in Anspruch nehmen möchte und die dann auch ein Stück weit einfordert. Denn wir leben ja auch davon, dass uns jemand sagt, welche Wünsche eigentlich an Verwaltung, an Unternehmen, an Einrichtungen bestehen. Ja. Und das wäre, denke ich, schön, wenn wir da auch ein bisschen Input bekämen.
Gute Überleitung dazu. Was fehlt bei Ihnen noch im Leben, was digital werden muss?
Ach, ich glaube, ich bin technisch soweit auf der Höhe. Ich möchte vielleicht auch bestimmte Sachen gar nicht. Ich möchte gar kein digital vernetztes, autonomes Haus haben, in dem ich lebe. So ein paar Sachen, glaube ich, das ist noch ganz nett, wenn man die selbst macht. Aber wie gesagt, die Dinge, die einen so, die so selbstverständlich sind, wo man eben keine Beratung braucht, keine große Hilfe braucht, wenn sich dort das digitale Leben dadurch kennzeichnet, dass man es einfach leichter hat, das wäre einfach viel wert. Und ich glaube, das ist eben auch die große Chance der Digitalisierung. Hm.
Vielen Dank, dass Sie beide heute Abend meine Gäste waren und uns so viele spannende Eindrücke zur Digitalisierung beschert haben. Schön, dass Sie da waren. Kommen Sie gut nach Hause. Und gleich übernimmt hier für Sie Leslie Hodam mit den NDR 1 Welle Nord Classics mit ihrer Lieblingsmusik hier auf NDR 1 Welle Nord.